Hey, ICF Basel-Land, geht es euch gut heute Morgen? Sind ihr mit eurem Herzen da? Hey, ich hoffe, dass ihr bereit seid. Ich bin auf alle Fälle bin ich bereit und ich habe euch eine Message mitgebracht. Wow! Gutes Publikum heute Morgen, die sind schon richtig... Hey, nein, ich wollte euch heute Morgen eine Geschichte erzählen, die seit Tausenden von Jahren Menschen berührt und verändert. Eine Geschichte, die zu den bekanntesten und einflussreichsten Geschichten auf der Welt gehört. Und es ist eine Geschichte, die auch mein Leben auf den Kopf gestellt hat und auch bis heute noch das Leben von Menschen auf den Kopf stellt. Und es ist die Geschichte vom Berg, wo der Herr sich sieht. Und das ist die letzte Geschichte, die wir zusammen hören in dieser Serie von den Alltagshelden, wo wir gerade drinnen stecken, in den letzten zwei Wochen schon gehört haben davon, wo wir schauen, was Menschen machen mit Gott, wie Menschen mit Gott unterwegs sind und wie wir hören, was die Menschen uns zu sagen haben. Und die Geschichte fängt an mit einem Gott, der irritiert, der uns verstört. Es heißt im Text, nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham. Er sagte, hier bin ich. Er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Moria und bring ihn dort auf einem Berg, auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer da. Was hat sich der Abraham gedacht, wo Gott ihm das gesagt hat? Er soll seinen eigenen Sohn opfern. Manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich Mühe mit Gott. Ich lese eine Geschichte in der Bibel, wo Gott befiehlt, das Volk Israel eine ganze Stadt soll auslöschen. Alle Tiere, alle Kinder, alle Frauen und Alte, alle Männer soll umbringen. Oder wo Feuer vom Himmel geht und Menschen tötet. Und ich denke mir, warum? Ich denke mir, was ist das für ein Gott, der solche Sachen befiehlt oder selber macht? Und ich glaube, es fällt uns zunehmend schwer, oder bei mir ist es mindestens so, in dieser Zeit von heute, in dieser aufgeklärten Zeit, an so einem Gottesbild festzuhalten, an einem Gott, der so Ungerechtigkeit auf irgendwie eine Art zulässt, der gewalttätig ist. Und genau die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak ist für mich so eine Geschichte, die mich erschaudert. Wo ich denke, was ist das für ein Gott? Und für mich ist so ein Gott, der so etwas befiehlt, ein Monstergott. Wie können wir so einem Gott vertrauen? Wie können wir mit dem umgehen, wenn wir solche Sachen lesen oder solche Sachen uns in der Welt begegnen? Wie gehst du mit solchen Fragen um? Ist es nicht so, dass wir oft so schöne theologische Formeln denn über die Sachen drauflegen und das probieren so zu verstecken und wir sagen, ja, die Wege des Herrn sind unergründlich, oder? Oder wir sagen, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Oder so schnell ist so ein Satz gesagt. Oder mein Lieblingssatz, Gott ist Liebe, aber er ist auch gerecht. Aber er ist auch heilig, oder? Lass mich zum Anfang eine Sache klar machen. Ich glaube, wenn unsere Sicht auf Gott trüb ist, dann ist auch unser Glaube trüb. Wenn wir eine schlechte Sicht auf Gott haben, dann wird auch unser Glaube irgendwie schlecht. Unser Glaubensleben, unsere Freude am Glauben nimmt ab. Unsere Bereitschaft, anderen Menschen über den Gott zu erzählen, nimmt ab. Deine Lust am Beten, die verschwindet. Du hast einfach gar keinen Bock auf den Gott, weil er dich irgendwie verstört oder dir irgendwie komisch reinkommt.
Und ich glaube, wenn wir uns ein Glaubensleben wünschen, wo wirklich lebendig ist, dann müssen wir immer wieder eine klare Sicht auf Gott bekommen. Wir müssen immer wieder kämpfen dafür, dass wir Gott so sehen, wie er ist. Und ich sage nicht, dass wir auf alle Fragen, die in der Bibel uns entgegenkommen oder im Leben, dass wir eine Frage haben müssen, dass wir das immer aufklären können. Gott bewahre, es gibt genug Menschen, die das probieren zu machen, auf jede Frage Antwort geben. Nein, das müssen wir nicht. Ich glaube, Fragen und Zweifel, die gehören ein Stück weit auch zu unserem Glauben. Der Glaube und Zweifel, die gehen Hand in Hand. Und ich kann mir gut vorstellen, dass am Abraham gleich gegangen ist, oder? Dass er so etwas gehört hat von Gott und dass er herausgefordert war, dass er irritiert war. Also, ich hoffe es mindestens. Oder wenn Gott kommt und sagt, du sollst deinen Sohn umbringen und du sagst, okay, easy. Ich glaube, dann stimmt etwas nicht mit dir, oder? Oder vielleicht etwas nicht mit deinem Sohn, I don't know. Aber in dieser Geschichte passiert etwas Wunderbares. In dieser Geschichte passiert wirklich etwas ganz, ganz Schönes. Und zwar erlangt der Abraham einen neuen Blick auf Gott. Das ist so das Thema von dieser Geschichte. Am Schluss von dem Text, den ich vorlese, im Vers 14, macht das der Abraham klar. Er sagt, Abraham gab jenem Ort den Namen der Herr sieht. Das kann man auch übersetzen mit der Herr lässt sich sehen, er zeigt sich. Wie man es noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Das hebräische Wort, das dort steht, das heisst Ra'a, sehen. Und das kann auch noch zwei andere Sachen bedeuten. Das kann eben auch heissen, dass man gesehen wird, dass man sich zeigt, so. Aber auch bedeutet das Wort jemand, der jemandem das gibt, was er braucht. Jemand, der jemanden versorgt. Jemand versorgen mit dem Nötigsten. In dieser Geschichte gibt Gott am Abraham das, was er am nötigsten hat. Und das ist eine neue Sicht auf Gott. Und wir brauchen das auch. Aber bis es so weit ist, bis wir zusammen mit dem Abraham auf dem Berg oben stehen, lasst uns mit dem Abraham mitgehen. Lasst uns mit ihm zusammen reisen, mit all den Fragen, die er auch hatte, mit dieser Irritiertheit. Lasst uns sie noch ein Stückchen mitnehmen. Und jetzt lese ich ein bisschen Text und bleibt bei mir. Frühmorgens stand Abraham auf. Er sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknechten, bleibt mit dem Esel hier. Ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen, und uns niederwerfen. Dann wollen wir zu euch zurückkehren. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham. Er sagte, mein Vater. Er antwortete, hier bin ich. Hier bin ich, mein Sohn. Da sagte Isaak, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sagte, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und beide gingen miteinander weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das die schlimmste Reise im Leben von Abraham und sicher auch von Isaak war. Sie sind zusammen unterwegs gewesen. Und der Abraham, er wollte auf die eine Seite Gott treu sein. Er wollte das machen, was Gott von ihm verlangt. Aber auf die andere Seite wollte er auch nicht seinen Sohn umbringen. Was sollen wir machen, wenn unser Glaube herausgefordert ist? Wenn wir die Bibel lesen und wir hin und her gerissen sind. Wir sagen, hey, an das kann ich nicht glauben, was da drinnen steht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ein Monstergott ist, wo ich soll an den Glauben. Wenn wir Zweifel haben. Glaube bedeutet trotzdem weitergehen.
Glaube bedeutet nicht, keine Zweifel zu haben, sondern trotzdem, dass wir Zweifel haben. Trotzdem, dass wir nicht wissen, was am Ende passiert. Dass wir trotzdem weitergehen. Wieso? Das Entscheidende ist, der Abraham, er hat Gott gekannt. Er ist schon mit ihm so lange unterwegs gewesen. Und er hat gewusst, wie er ist. Und er hat gewusst, der Gott, auf den kann ich mich verlassen. Der Gott, der wird es am Schluss schon irgendwie hinbiegen, dass es funktioniert. Er hat seinen Knecht gesagt, hey, wir beide kommen wieder zurück. Und seinem Sohn hat er gesagt, hey, Gott wird schon für uns schauen. Der Abraham hat Gott vertraut, auch wenn er nicht rausgekommen ist, auch wenn er irritiert war, weil er gewusst hat, Gott ist gut. Wir lesen weiter. Als sie an den Ort kamen, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham dort den Altar, schichtete das Holz auf, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sagte, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, strecke deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten. Und Abraham erhob seine Augen und sah hin und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham gab jenem Ort den Namen, der Herr sieht. Wie man noch heute sagt, auf dem Berg lässt sich der Herr sehen. Die Geschichte ist auf so vielen Ebenen revolutionär. Ihr müsst euch vorstellen, die Geschichte ist 4000 Jahre alt. Zum Thema Opfern. Es ist ein Paradigmenwechsel. Normalerweise waren es die Menschen gewesen, zu dieser Zeit, wo die Götter geopfert haben. Die Menschen, die sind wieder zu da gewesen, den Göttern zu opfern. Dann haben sie alle gehört, oder? Zack, wieder alle bereit. Die Menschen haben geglaubt, die Götter ernähren sich so, oder? Die bekommen ihr Essen durch die Menschenopfer. Man ist angegangen und hat den Göttern geopfert. Die Menschen waren extrem auf Wetter angewiesen gewesen. Ob es schön ist oder regnet. Und es war ein ganz dünner Grat, den die Menschen haben müssen. Wenn es zu wenig geregnet hat, dann ist alles, was du gehst, ist verdorrt. Deine Tiere sind gestorben. Und wenn es zu viel geregnet hat, dann hat es Überschwemmungen gegeben und deine Ernte ist auch vernichtet worden. Und so hast du immer gehofft, dass die Götter auf deiner Seite sind. Und du bist angegangen und hast Sachen geopfert und gehofft, dass sie dir das Wetter geben, was du brauchst. Und wenn es mal gut gegangen ist, oder es ist, du hast einen perfekten Sommer gehabt, oder deine Ernte war reichlich, dann hast du dankbar sein. Dann hast du schauen, dass es so weitergeht. Und du hast noch mehr anfangen opfern. Wenn es eine Katastrophe gibt, hast du gemeint, die Götter sind nicht zufrieden mit dir. Und du hast noch mehr anfangen opfern. Und du bist immer unter dem Zugzwang gesehen, dass du musst opfern und noch mehr musst geben und noch mehr. Nie ist es genug gewesen. Wir wissen, dass die Menschen zu dieser Zeit auch Menschen opfern. Gott oder den Götter, den Götzen angegeben haben. Sie haben ihre erstgeborenen Söhne geopfert. Weil das ist so auch, das ist das grösste Opfer, das du dem Gott hast können bringen, oder? Er war der Nachfolger von deiner Familie gewesen. Er war der Träger von deinem Namen gewesen. Er war deine AHV gewesen. Er war alles gewesen, was du gehabt hast, oder? Und die Menschen waren bereit gewesen, ihre eigenen Söhne zu töten für dich. Götter. Und darum ist die Geschichte auch überhaupt nicht für die damalige Zeit brutal oder gewaltvoll, sondern sie ist revolutionär anders. Weil der Gott, was um die, wo in dieser Geschichte vorkommt, der ist revolutionär anders, wie alles andere, was die Menschen bis dann gekannt haben. Die Geschichte macht den Menschen klar, dass der Gott auf unserer Seite ist. Wir sind nicht für den Gott da, dass der etwas zu essen hat, sondern der Gott ist für uns da. Der ist auf unserer Seite. Er ist für dich da und er ist für mich da. Er ist für uns alle da. Und darum ist auch das Gebot vom Zehnten, wenn jemand gesagt hat, hey, gib deinen Zehnten Teil. Das war auch so revolutionär, wo das gekommen ist. Die Menschen haben gedacht, ah, ich muss genau das geben und dann ist es gut, dann ist Gott mit ihm zufrieden. Wisst ihr, was das für eine Erleichterung war, was so eine Regel gegeben hat? Du hast nicht Angst haben, dass du zu wenig gibst. Gott hat gesagt, ey, es langt, es ist gut, ich bin zufrieden mit dir, ich liebe dich. Und immer wenn du das Gefühl hast, dass du ein schlechter Christ bist, dass du zu wenig in der Bibel lesest, dass du zu wenig betest, wenn du das Gefühl hast, du erzählst in deinem Umfeld zu wenig von Jesus, dass du es nicht im Griff hast, dann ruft dir der Abraham zu, es ist gut, es langt, was du machst. Gott ist zufrieden mit dir. Gott liebt dich mit dem, was du gibst. Und liebe Leute, lasst mich das mit aller Klarheit ausdrücken. Wenn du jetzt denkst, what? Das kann er doch gar nicht so sagen. Das ist doch irgendwie komisch. Gott liebt dich, auch wenn du keinen einzigen Finger krümmst. Gott liebt uns schon dann, wenn wir noch Sünde sind. Gott liebt uns zuerst, bevor wir irgendetwas machen. Und wenn du dann sagst, hey, wieso gehe ich überhaupt in die Kirche? Wieso gebe ich denn überhaupt Geld in die Kirche? Dann mach es nicht. Dann mach es nicht. Wenn es dein Ziel ist, dass Gott dich liebt, dann hör auf mit dem. Don't do it. Lies nicht in deiner Bibel, bet nicht. Wenn du willst, dass du Gottes Liebe erleben kannst, dass Gottes Liebe in deinem Leben gross wird, dass du erkennst, wie Gottes Wesen ist, wie Gott ein Leben sich für dich vorgestellt hat, dann mach das alles. Es sind alles gute Sachen, versteht mich nicht falsch. Geht in die Kirche, um von Gottes Liebe zu hören. Erzählt von Jesus, dass andere Menschen von seiner Liebe erfahren. Gebt Geld, dass das Reich von Gott auf dieser Erde kann gebaut werden und dass ihr selber spürt, was es bedeutet, frei zu werden von Sachen, die wir probieren festzuhalten. Aber wenn es dein Ziel ist, dass du willst, dass Gott dich ein bisschen mehr lieb hat, dann mach es nicht. Weil Gott liebt dich schon jetzt, in diesem Moment maximal. Unsere Taten sind nicht Bedingung für Gottes Liebe, sondern sie sind höchstens eine Antwort auf seine Liebe. Amen. Gut, nicht nur zum Thema Opfern ist die Geschichte eine neue Offenbarung, sondern auch zum Thema Gottesbild. Und ich glaube, es ist, wie ich schon gesagt habe, extrem wichtig, wie wir über Gott nachdenken, was wir für ein Gottesbild haben. Aber wie kommen wir zu einem Gottesbild? Oder was passiert, dass wir über Gott nachdenken? Ich glaube, es ist mega oft so, wie wir klein waren. Wie wir über unsere Eltern nachgedacht haben. Oder unsere Eltern, die haben alles können. Der Papi, der hat alles können flicken. Die Mami hat alles wieder gefunden, was wir verloren haben. Wenn wir irgendetwas wollen wissen, die haben alles gewusst. Die sind unschlagbar gewesen. Allwissend, allmächtig, oder? Und ich glaube, ähnlich ist es auch so mit uns und Gott. Dass wir mit Gott unterwegs sind und denken, hey, der Gott ist so viel mal mehr, wie wir sind. Wir nehmen unsere menschlichen Vorstellungen von Macht und Stärke und wir multiplizieren das auf Gott. Wir schauen, wie ein Mensch mächtig ist. Ein Mensch, der andere besiegt, der vielleicht auch andere abdrückt. Menschliche Macht, die korrupt ist, die oft auch ungerecht ist. Und wir multiplizieren das irgendwie auf Gott. Und ich glaube, es ist auch so ein tiefer Wunsch von den Menschen, dass wir wollen jemanden haben, der im Himmel sitzt, der alles im Griff hat, der alles kontrolliert, der jedes Atom dort ane tut, was muss sein. Es ist vielleicht auch ein Stück von unserer menschlichen Allmachtsfantasie, die wir haben, die wir auf Gott projizieren. Und alles, was passiert auf der Welt, wird auf einmal Teil von Gottes Plan. Wir sehen, wie jemand einen Unfall hat und sagen, ja, irgendwie muss es in Gottes Plan hineinpassen, weil er ist ja der, der alles kontrolliert. Er ist der, der alles will. Und wir sehen jemanden, der nicht gesund wird von einer Krankheit und sagen, ja, das ist Gottes Wille, es ist gut, so wie es ist. Und auch an verschiedenen Stellen zeichnet die Bibel genau so ein Bild von Gott. Ein Gott, der liebt, aber auch für Recht und Ordnung sorgt. Weil er ist ja heilig, oder? Und ich glaube, es ist wirklich schwierig, Gott zu verstehen, wie Gott ist. Wie ist er wirklich? Wie ist sein Wesen? Wie ist sein Charakter? Was ist die Definition von Gott? Und ich glaube, die Geschichte gibt uns genau die Antwort auf diese Frage. Ich glaube, wegen dem ist sie auch so revolutionär. Weil sie stellt das Bild von einem Monstergott komplett auf den Kopf. Es ist eine Selbstoffenbarungsgeschichte von Gott. Der Berg, auf dem Gott sich sehen lässt. Und lass uns nochmal anschauen, wo wir überhaupt uns genau befinden. Wo ist denn der Berg Moria? Was ist denn das genau? Aus dem Buch der Chroniken wissen wir, dass der Berg Moria der Tempelberg ist. Dort, wo später der Tempel gebaut worden ist. Wir befinden also uns mitten in Jerusalem. Und 2000 Jahre nach dem Abraham hätte der andere Vater seinen Sohn Hege. Und auch der Sohn hat sein eigenes Holz für seine Opferung getragen. Auch der Sohn hat sich ohne Widerrede binden lassen. Auch der Sohn ist bezeichnet worden als der Sohn, den ich lieb habe. Auch der Sohn hat am dritten Tag neues Leben bekommen. Jesus ist das Opferlamm, das an unserer Stelle geopfert worden ist. Jesus hat sich an der gleichen Stelle an ein Kreuz stehen, dass die Beziehung zwischen den Menschen und Gott wieder hergestellt werden kann. Der Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Und das Zitat von einem Theologen, das bringt es mega auf den Punkt. Der gekreuzigte Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, was sein Charakter ist, was sein Wesen ist, dann gibt es nur einen einzigen Ort, wo wir eine Antwort finden. Es gibt nur einen Ort, wo du anschauen kannst. Und das ist der Berg, wo Gott sich zeigt. Das ist das Kreuz von Jesus. Der gekreuzigte Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und wenn du Mühe hast mit dem Gott, wenn der Gott dich aufregt, wenn du Zweifel und Fragen hast, wenn du wie irritiert bist von dem, dann lass dich von mir zusagen. Oder? Genau, glaub mir Folgendes. Gott ist nicht der, der das Leiden in deinem Leben verursacht, sondern Gott ist der, der das Leiden in deinem Leben trägt. Der mit dir durch das Leiden durchgeht. Gott ist nicht der, der die Gewalt in unserem Leben verursacht, sondern Gott ist der Gott, der sich selber Gewalt antun lässt. Und in dem Moment, wo er hingerichtet wird vor den Menschen, betet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus selber hat uns gesagt, hey, wir sollen parat sein, die andere Backe anzuheben, wenn uns jemand schlägt. Dass wir Friedensstifter sein sollen, dass wir auf Gewalt verzichten sollen. Dass wir nicht ein Schwert zücken sollen, wenn uns jemand angreift. Und er ist von seinen Jüngern gefragt worden, im Johannes 14 ist das gesehen, vom Philippus. Er sagt, Jesus, zeig uns den Vater. Und das ist genau die Frage. Jesus, zeig uns, wie Gott wirklich ist. Zeig uns den Vater. Und Jesus sagt etwas ganz Spannendes. Er sagt dort, so lange seid ihr schon mit mir und du hast mich noch immer nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus macht klar, und der Vater, sie sind genau das Gleiche. Jesus ist Ebenbild vom Vater. Wir müssen Gott anhand von Jesus definieren und alles wird anders. Ein anderer Theologe, der Jürgen Moltmann, hat einmal gesagt, Gott ist nicht der, der alles kontrolliert, sondern Gott ist der, der alles dreht. Ist das nicht revolutionär? Es ist eine völlig neue Definition von Macht und Allmacht. Es wird völlig umdenkt. Gottes Stärke ist seine Selbsthingabe. Es ist die Kreuzigung von diesem Monstergott. Und Gott möchte uns wie der Abraham mitnehmen auf diese Reise. Er wird mit uns zusammen unterwegs sein und uns immer wieder zeigen, wie er wirklich ist. Dass wir eine klare Sicht auf den Gott bekommen. Der gekreuzigte Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und ich glaube zutiefst, und das ist mein letzter Punkt, ich glaube zutiefst, dass Gott sogar zulässt, dass Menschen über ihn schlecht denken und schlecht reden. Einfach aus Liebe zu den Menschen. Er hat kein Problem, wenn wir negative Gedanken haben über ihn. Er hat kein Problem, wenn du Mühe hast mit ihm. Er ist ein Gott, der mit sich kämpfen lässt. Wenn du Gott herausfordern willst und mit ihm dich auf die Matte stellen willst, dann macht das wie der Jakob. Er hat auch mit Gott gekämpft. Er ist angegangen und hat mit ihm gerungen. Und wenn wir Jesus anschauen, wo Jesus gekreuzigt worden ist, wo er auf Golgatha am Kreuz gegangen ist, und du nichts gewusst hast von dem, und du bist angegangen und hast geschaut, dann hat es für dich ausgesehen, als wäre dort ein Verbrecher. Als hätte da irgendetwas gemacht, was negativ ist. Aber das stimmt nicht. Wenn wir wissen, wie es wirklich ist, dann sehen wir, dass Jesus gar nichts gemacht hat. Wir müssen bereit sein, unsere negativen Bilder von Gott immer wieder aufzugeben, wie der Abraham bereit gewesen ist, seinen Sohn aufzugeben. Und wir glauben auf unserer Reise, die wir mit Gott machen, wir glauben schlussendlich nicht an die Bibel. Wie der Manu, der hat letztes Mal so eine Predigt darüber gemacht und mir hat das wirklich berührt, mir hat das wirklich getroffen. Er sagt, wir sind nicht Nachfolger von der Bibel. Sondern wir sind primär Nachfolger von einer Person. Wir folgen Jesus nach. Wir glauben an Jesus. Und weil Jesus die Bibel gebraucht hat, weil Jesus an die Bibel geglaubt hat, weil er sie für gut befunden hat, befinden wir sie auch für gut. Benutzen wir sie auch, ist sie uns auch wichtig. Halten wir sie auch hoch. Aber es ist nicht andersrum. Wir glauben nicht an Jesus, weil wir an die Bibel glauben, sondern wir glauben an die Bibel, weil wir an Jesus glauben. Und das Zeugnis und die Offenbarung von Jesus ist immer höher als das von der Bibel. Amen. Vor ein paar Wochen bin ich im NextGen gewesen. Und ich habe dort wieder mal predigt. Und dort ist so Tradition, dass man anhockt nach dem Gottesdienst und so einen Stammtisch macht, wo man diskutiert und die Jungen dann können Fragen stellen. Und wir haben sicher 3 Stunden lang dort diskutiert. Und ich habe Frage um Frage beantwortet. Und es ist über, ihr zwei sind auch dort gewesen. Es ist so geil gewesen. Sicher 3 Stunden, oder? Mindestens. Und ganz am Schluss ist noch eine junge Frau dort gehockt. Viele sind dann schon heimgegangen und sind weitergegangen. Und es ist eine junge Frau dort gehockt, die gesagt hat, Raffi, ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine letzte Frage. Und sie hat gesagt, hey, ich lese nicht in der Bibel, weil ich Angst habe, dass ich sie falsch verstand. Ich habe Angst, dass ich etwas in der Bibel lese und dann schlecht über Gott denke, dass ich schlecht irgendwie ein schlechtes Bild habe von ihm. Und darum lese ich sie besser gar nicht. Und ich habe dieser jungen Frau dann auch erzählt, hey, dass wir eben an einen Gott glauben, der auf unserer Seite steht. Ein Gott, den wir in Jesus erkennen. Das Zeugnis von Gott finden wir in dem gekreuzigten Jesus. Wir haben zusammen diskutiert und sie hat gesagt, hey, das hat ihr mega geholfen. Das war etwas mega Befreiendes für sie. Und sie wollte das so in Angriff nehmen, so die alten Bilder von Gott loslassen und das einfach hingehen. Und ich wünsche mir das auch, dass wir das jetzt zum Schluss von der Predigt noch zusammen machen könnten. Dass wir zusammen vor Gott kommen und beten. Und wir gemeinsam alle die Sachen, die nicht gut sind in unserem Leben, Gott wie anlegen. Wie der Abraham seinen Sohn angelegt hat, dass wir unsere negativen Gedanken, dass wir unsere Gottesbilder anlegen und uns einfach die ersetzen von Gott. Gott liebt, dass er dir eine neue Sicht auf ihn gibt. Er will auch dir so einen Berg geben, wo du ihm kannst begegnen. Steht doch mit mir zusammen auf. Können wir das zusammen machen. Sind ihr mit mir? Und wenn du willst, kannst du deine Hand ausstrecken. Du kannst sie ganz nah bei dir haben. Oder du kannst sie auch wirklich so Gott anstrecken. Das ist so eine unterstützende Geste. Und es hilft zum Loslassen. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du da bist, der für uns alles gegeben hat. Dass du da bist, der uns versorgt mit dem, was wir brauchen. Dass du uns eine neue Sicht auf den Vater gezeigt hast. Dass wir dürfen festheben an einem Gott von der Liebe. An einem Gott von der Selbsthingabe. Ich möchte dich bitten, dass wir ja, immer wieder das loslassen können, wo uns irritiert an dir. Dass wir loslassen können, die Momente, wo wir hassig sind auf dich. Dass wir dir das einfach darbringen können. Vielleicht hast du jetzt gerade jemanden in deinem Leben, der ja, eine schwierige Zeit erlebt, der krank ist oder der ja, finanzielle Herausforderungen hat. Und du bist böse auf Gott und du bist hassig auf Gott. Und das ist auch okay. Aber gib jetzt in diesem Moment wirklich die Negativität Gott zurück. Gib ihm das an. Gib ihm auch die negativen Gedanken über dich an, dass du das Gefühl hast, du bist nicht genug. Du lesest nicht genug in der Bibel. Du bist ein schlechter Christ. Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur der Gott vom Kreuz bist, sondern auch der Gott von der Auferstehung. Dass du uns liebst mit einer maximalen Liebe, die nicht gesteigert werden kann. Ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment auch in unsere Herzen reinkommst und unser Leben auf den Kopf stellen willst, unsere neue Perspektive geben willst, dass wir begeistert sein von dir, dass wir grosszügig sein können, dass wir die Friedensstifter sein können, wo du dir überlegt hast, dass wir das sein sollen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist. Und ich möchte euch sagen, wirklich in dem Namen von dem Gott von der Liebe, im Namen von dem Gott vom Kreuz, der für dich persönlich alles gegeben hat. Amen.
Hast du den Podcast angehört? Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.